sanftes Streicheln grundsätzlich und im Speziellen.
In der Praxis Behandlungen finden da grundsätzlich ohne Hose statt, oder?
Deswegen verlässt meine Frau dann den Raum.
Es wird nicht immer klappen. Es kommen auch mal irgendwelche Feste und Co. dazwischen.
Ich sag dir, wir haben 4,5 Monate nicht zusammen zu Abend gegessen.
Prost, Frank.
Prost, Max.
Wir sind beide frisch gebackene Väter. Und wir sind ganz, ganz alte Freunde. In unserem Podcast Babypinkeln erzählen wir dir Geschichten aus dem Leben, die nur Väter kennen können. Nur für dich, mein Freund. Damit du nicht dieselben dummen Fehler machst wie wir. Und, liebe Frauen, auch für euch ist was dabei. Weil daheim erzählen wir Männer ja eh nichts.
La, le, lu, nur der Mann im Mond schaut zu. Was ist los? Ein Mann im Mond schaut zu, wenn meine Kinder schlafen? Na, der kann sich auf ein Schreiben von meinem Anwalt freuen. Und um den kümmert sich unsere Rechtsschutzversicherung. Die mit Recht. Damit wir uns auf die Zeit mit unseren Kindern konzentrieren können. Die mit Recht. Wie ein großer Bruder, der auf dich Acht gibt. Und hier sind eure großen Brüder, die auf euch Acht geben. Eure kleinen Nachtlichter, eure Spieluhren. Hier ist Babypinkeln mit Max und Frank, präsentiert von der Mitrecht. Max, grüße mich doch erstmal. Und wie gefällt dir dieser kleine Werbeblock, den ich mal eingebaut habe?
Der kleine Werbeblock und auch der, wie soll ich sagen, so ein bisschen ernst ist es eigentlich gar nicht gewesen, aber es war irgendwie so ein bisschen ein neuer Frank in der Intro, der mir sehr gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich habe mir gedacht, ich zeig mal, wie sich das anhören könnte, wenn sich die Arax dieser Welt doch mal zu einem vernünftigen, familiengerechten Podcast committen wollen. Dann einfach bei uns melden, E-Mail-Adresse, wie lautet die nochmal?
babypinkeln@gmail.com. Gerne melden.
Hier könnte Ihre Werbung stehen. So, und jetzt aber zu den Themen. Also, Max, lange nicht gesprochen. Vermisst habe ich es schon ein bisschen, muss ich zugeben.
Ich muss auch sagen, heute ist ja Mittwoch, mein Tag mit dem Kleinen war heute und es hat schon auch gekribbelt, gerade so Richtung Nachmittag. Hat mich sehr gefreut, bin auch total happy, dass wir, Feldschlösschen Braufrisch übrigens heute. Das Trübe sieht so ein bisschen aus wie so ein naturtrüber Apfelsaft übrigens. Schmeckt aber noch besser.
Aber lecker.
Aber sehr lecker.
Mit was oder womit können wir die Leute heute beglücken?
Wir haben heute die, und ist ja auch relativ krass, Felix hat es gerade, unser Produzent, gesagt, das ist die 14. Folge und boah, es ist heute die letzte Folge von Staffel 1, wo wir über Kindzeugen, Schwangerschaft und das erste Jahr sprechen. Und wir beenden diese Staffel mit, ich glaube, dem Blockbuster-Thema überhaupt, und zwar Schlaf.
Oh yes.
Werden, glaube ich, heute über sowohl den Schlaf der Erwachsenen als auch den Schlaf der Babys sprechen. Also ich hoffe oder gehe mal davon aus, dass dieses Thema die ultimative Relevanz für alle Eltern hat, die uns hier zuhören. Und wie wir aus unserer neuerdings Instagram-Umfrage, die wir gemacht haben vor kurzer Zeit, wissen, der Großteil unserer Hörer und Hörerinnen haben ja schon Kids. Von daher, die werden das alles kennen, aber auch diejenigen, die noch keine Kids haben. Das Thema ist sicherlich extrem wichtig. Dieses Babyschlafthema, das ist so breit, da könnte man eine ganze Staffel draus machen. Deswegen wollen wir heute frei nach Adi Preisler.
Ja.
Grau ist aller Theorie, die Wahrheit ist auf dem Platz. Wollen wir uns heute nicht mit tausenden Theorien rund um Babyschlaf beschäftigen. Natürlich habe ich die eine oder andere Studie wieder vorbereitet, aber sondern wir wollen heute wirklich die Tipps und Tricks aus der Praxis, die wir ja irgendwo in jetzt einigen Jahren Kinder ins Bett bringen und dann auch im Bett halten idealerweise, die wir gesammelt haben, die wollen wir euch rüberbringen, haben jeder, glaube ich, Frank, 3 vorbereitet, oder? Wissen natürlich mal wieder nicht, was der andere vorbereitet hat.
Ja, ich habe so, ja, ich habe 5 Sachen hier stehen, aber kann ja sein, dass du das Gleiche hast und dann wird's ein bisschen weniger. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber ich würde vielleicht das trotzdem nochmal unterstreichen. Es geht ums erste Jahr.
Voilà, dann legen wir los. Und ich muss sagen, wir haben es ja bei der Babyshopping-Folge schon so gemacht und bei den unbequemen Wahrheiten. Ich musste immer anfangen oder durfte immer anfangen. Ich würde mal sagen, jetzt bist du mal dran.
Ich starte mal mit einem Tipp aus dem Leben. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo erlesen kann, aber es hat bei uns bei beiden Kindern sehr, sehr gut geklappt. Und zwar, ich mache dir das jetzt mal vor und du kannst es ja nur sehen, die anderen ja nicht, aber du kannst ja mal beschreiben, was ich mache. Also stell dir vor, Kind liegt, ist so auf dem Arm gerade noch oder kann auch im Schoß liegen oder kann auch auf der Matratze liegen und wir haben Folgendes gemacht.
Also wenn ihr das jetzt sehen könntet, Frank fährt, aber man merkt es schon wirklich mit einer wirklich Ruhe und Routine und es ist fast ein bisschen erotisch, muss man sagen, fährt mit dem Zeigefinger von der Stirn über den Nasenrücken. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Dann, was steckt dahinter?
Ja, was dahinter steckt, ist die große Frage. Aber was ich sagen kann, ist, es wirkt unheimlich beruhigend. Und ich glaube, dadurch, dass man ja auch, also man streicht ja wirklich nur mit dem Finger über Stirn und Nase, das erzeugt, glaube ich, gerade bei den Kids auch, die ja diesen Reflex einfach noch sich dem hingeben, auch ab und zu die Augen zu schließen, wenn man in die Nähe der Augen kommt, plus die Entspannung und das entspannende Gefühl, hat es häufig bei uns dazu geführt, dass die Kinder wirklich die Augen dann noch zugelassen haben. Und über diesen Entspannungstrick, so nenne ich ihn mal, in den Schlaf gefunden haben.
Wie seid ihr darauf gekommen?
Ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns das selbst überlegt haben. Vielleicht hat vor allem Jana sich das bei einer Freundin abgeschaut oder von jemandem den Trick bekommen. Müsste ich nochmal nachreichen, nachhaken. Aber es könnte auch durchaus sein, dass sich das so ergeben hat durch Streicheln und Zuneigung in diesem Moment des Einschlafens. Und das hat sich bei uns echt bewährt und das hat bei beiden wirklich häufig, nicht immer, aber häufig, wenn andere Sachen, andere Standards nicht mehr funktioniert haben, hat es sehr, sehr beruhigend gewirkt und dadurch haben die in den Schlaf gefunden, die beiden.
Ich kann auch nur bestätigen dort, dass auch wenn ich das jetzt nicht gemacht habe oder nicht wusste, schade eigentlich fast, aber so dieses sanfte Streicheln in irgendwo auch mit so einem gewissen monotonen Ablauf, dass das gut tut. Und hier bin ich eigentlich direkt mal bei einem Kommentar, der, als ich so reflektiert habe über die Punkte, die ich vorbereitet habe, vieles, was uns so gut tut und uns beruhigt als halt Erwachsene, das tut den Kindern in mehr oder minder der gleichen Form irgendwie auch gut, haben wir gemerkt. Auch wenn es immer nicht ganz so einfach durchzuziehen ist. Aber so dieses Streicheln, das beruhigt, macht übrigens, liebe Grüße an die Dr. Stefanie Ott, meine Zahnärztin aus Frankfurt. Kein Scheiß.
Die macht keine Narkosen, die streichelt euch in die Wurzelbehandlung.
Nee, aber das ist jetzt wirklich mal, also ist jetzt wirklich kein Witz, als ich, und das war mit die erste Füllung, die ich in meinem Leben bekommen hatte, vor 10 Jahren oder so. Und dort war es so, dass dann, als es irgendwie halt da mit Betäubung und dann legten die da los, dann war die nicht die Sprechstundenhilfe, aber die Assistentin, die stand auf einmal neben mir und streichelte mich da so ein bisschen am Arm. Und erst habe ich gedacht, so, will die mich anmachen jetzt? Oder
wie alt warst du da?
So, ne, also, vor 10 Jahren, Mitte 20. Und dann habe ich aber halt kurze Zeit dann eben auch gemerkt, dass das so, ja, dass die einfach so ein bisschen, und es hat auch geholfen. Also jetzt war ein kurzer Exkurs, aber auch das hat zur Beruhigung dabei getragen und ja, also von daher.
In der Praxis Behandlungen finden da grundsätzlich ohne Hose statt, oder?
Kein Kommentar.
Erzählt dann der Heidi immer, ich muss noch wieder zum Zahnarzt, reine Routineuntersuchung alle 3 Wochen. Naja, du Schlingel.
Nein, aber merkt euch auf jeden Fall, also ich mache es jetzt auch hier gerade nochmal, da ist natürlich bei mir die Brille so ein bisschen im Weg, aber also sanftes Streicheln grundsätzlich und im Speziellen mit dem Zeigefinger vom von der Stirn über den Nasenrücken ist unser Tipp Nummer 1.
Ruhig mal ausprobieren. Also tatsächlich hat es bei beiden funktioniert und vielleicht hilft es ja.
Wunderbar. Dann mache ich weiter.
Ja.
Ich bin bei eher was Breitem und ich weiß, ich werde dich abholen mit dem Thema.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja.
Mein erster Tipp ist Routinen und Regeln einführen.
Kann ich einen Haken bei mir dann bei einer Sache schon mal machen, weil das habe ich auch ganz, ganz dick auf meinem Zettel, definitiv Routinen. Ich habe übrigens diesmal, das habe ich sonst nicht immer gemacht, mich mit Jana abgesprochen, nochmal vorher, bei den Themen.
Ah ja, schön.
Und da haben wir beide, waren wir uns sehr, sehr einig, Routinen, definitiv. Was habt ihr denn so für Routinen? Erzähl doch mal.
Wir haben eine Routine, die wir uns nicht selber ausgedacht haben, sondern im Bücher-Daddy- und Bücher-Mami-Style uns angelesen haben und eine, die wir auch schon ganz früh etabliert haben. Also vielleicht auch da noch mal so einen Schritt zurück. Man muss, wenn wir über das erste Jahr sprechen, Babyschlaf, was man abziehen muss, sind die ersten circa 6 Wochen. Mhm. Weil in der Zeit haben die Babys keinerlei Tag-Nacht-Rhythmus. Übrigens, wer euch erzählt in dieser Zeit, dass das Kind 6 bis 8 Stunden nachts schon schläft, die Leute lügen. Ja. Eiskalt. So. aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist da ist wirklich gar nichts. Da hat übrigens auch dieser, da gibt's noch keinen Melatonineinschuss. Also das Ganze ist hormonell überhaupt noch nicht am Start, dass die checken, dass die Nacht Nacht und der Tag Tag ist. Das verändert sich danach und deswegen kann man auch danach dann, man macht natürlich nichts falsch, wenn man davor auch schon anfängt, aber danach kann man wirklich Dinge bewegen und bewirken. Und also was wir machen ist, also es gibt die letzte Fütterung, die gab es eigentlich dann schon, also dann war das damals halt irgendwie die Milch und später war es dann der Haferbrei, der dann kam und dann wird der Kleine gebadet, auch nicht ellenlang.
Jeden Tag.
Wir haben es lange Zeit jeden Tag gemacht, ja, also natürlich nicht immer mit Seife, auch der Haut wegen und sowas alles, aber das Bad war ein tägliches Ritual, mittlerweile sind wir bei alle 2 Tage ungefähr.
Echt? Alter Schwede, ey, richtige Wasserratte, oder habt ihr da,
ja,
da schon Seepferdchen?
Naja, aber er ist in der Tat so ein bisschen so ein Wasser.
Okay, krass. Vielleicht erzähle ich jetzt auch totalen Blödsinn, weil ich mich nicht mehr richtig erinnere, aber das hört sich für mich extrem viel an. Also kann ja nicht schaden wahrscheinlich, aber.
Ja, also mit Seife sollte man, glaube ich, nicht machen jeden Tag, weil das, glaube ich, für den pH-Wert der Haut auch nicht so gut ist. Ohne Seife macht man, glaube ich, nicht wirklich viel. Aber
brauchst du auch nicht die Seife, das Wasser lässt du doch in der Wanne, da ist doch genug Chlor drin, oder nicht? Das ist doch kein Problem.
Naja, auf jeden Fall, also nach diesem Bad wird dann gewickelt und dann macht meine Frau eine Babymassage, da könnte man eigentlich fast auch eine ganze Folge zu machen zu diesem Thema, aber eben so, sagen wir mal, mit so einem Babyöl, so ein bisschen die Beine und die Füße. Auch das muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass das alles ewig lang dauert. Der Kleine ist ja auch müde, aber es geht hier um den Ablauf. Und dann wird er eingepackt in den Schlafsack und dann, und das ist ein, wie ich auch gelesen habe und wie ich auch selber am eigenen Kind hier festgestellt habe im Laufe der Zeit, sagt meine Frau, weil ich bin derjenige, der den Kleinen ins Bett bringt, deswegen verlässt meine Frau dann den Raum und sie gibt ihm immer einen Kuss und sagt dann immer die gleichen Worte. Gute Nacht, mein Schatz, schlaf schön und träum was Schönes. Und das haben wir übrigens auch mehrfach gelesen gehabt, dass auch gerade diese Worte und dann auch immer die gleichen Worte zu benutzen, dass das etwas ist, was sich einprägt und dann irgendwo vom Kind auch, wenn es regelmäßig gemacht wird, damit assoziiert wird, dass jetzt Schlafenszeit ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sind mittlerweile auf jeden Fall überzeugt davon, dass dem Kleinen das gut getan hat und auch immer noch gut tut, weil dieses, also mittlerweile ist er 16 Monate alt, wie jetzt gerade schon gesagt, da wird er jetzt auch nicht jeden Abend gebadet mehr oder so. Aber gerade so am Anfang hat uns das auf jeden Fall gut getan. Wie kannst du bestätigen, sieht das bei euch oder sah es bei euch ähnlich aus?
Ja, Routinen, das kann ich bestätigen. Allerdings mit diversen Salbungen und Co. kann ich jetzt diese in dieser Intensität bestätigen. Also ja, klar, natürlich wurde auch hier und da gebadet, logisch, aber nicht so häufig. Und auch das Einölen täglich kann ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ich hoffe, ich erzähle auch jetzt nicht Quatsch. Aber im Grunde genommen, trotzdem geht's in eine ähnliche Richtung. Also auch bei uns wurde erstmal auch so ein bisschen das Thema Lautstärke gedrosselt. Das wurde dann nicht mehr unbedingt nochmal Ariel, die Meerjungfrau, dann da angestimmt, kurz vorm ins Bett gehen, sondern es war alles ein bisschen ruhiger. Auch den Lichteinfall haben wir minimiert, dann schon ein Stück weit, nicht unbedingt die volle Beleuchtung an, sondern einfach so ein bisschen schon von vornherein versucht zu steuern, dass dann auch klar wird, es geht jetzt in eine ruhigere Episode des Tages. Und ja, dann war es halt wirklich dieses klassische auch fertig machen. Man muss jetzt natürlich gucken beim ersten Jahr, das ist ja schon, was alles im ersten Jahr stattfindet, da kann man ja gar nicht vergleichen zwischen den ersten 3, 4, 5 Monaten und dann am Ende des ersten Jahres, aber wenn ich es jetzt aufs Ende des ersten Jahres beziehe, dann gehörte da auch definitiv das Zähneputzen dazu, was gemacht wurde, wo wir auch sehr viel Wert drauf gelegt haben, um von vornherein da eine Routine reinzubekommen. Und dann klar, das Umziehen, nochmal eine Pampi machen und aber immer so in der gleichen Reihenfolge auf jeden Fall. Buch gelesen wird bei uns jeden Abend gemeinsam auf jeden Fall auch.
Und habt ihr auch schon angefangen mit dem Buchlesen, als ihr im Grunde genommen wusstet, dass die Kleinen das noch gar nicht so voll checken?
Ja. Ich glaube, ja, wir haben das wirklich ultra früh begonnen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, bei der Großen, keine hundertprozentige Garantie, ob von Beginn an, aber definitiv bei der Kleinen, weil die war halt schon, die war dann dabei auch, ne, einfach, weil wir die Große hatten, ihr vorgelesen haben. Und Bücher lesen ist bei uns eh ein Riesenthema. Und da kommen wir, glaube ich, auch noch, wenn wir denn weitermachen dürfen, an ganz vielen Stellen wieder dran vorbei, weil wir ganz viele neue Lebensphasen auch über das Lesen rein informativ schon eingeleitet haben. Ne, sei es beim Schnuller weglassen und Co. Aber da würden wir jetzt abschweifen. Also definitiv Routinen bin ich mit dabei. Bei uns waren es ein bisschen andere Routinen. Und ja, ich habe bei dir jetzt auch gerade noch mal festgehalten. Also bei euch wurden regelmäßig 2 Leute am ganzen Körper eingeölt.
Warum 2 Leute?
Der Kleine von Heidi und du von der Zahnärztin. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen.
In der Tat.
Können wir das so festhalten?
Können wir gerne so festhalten. Und um den Punkt abzuschließen, ihr habt's gemacht, wir haben's gemacht. Und man muss dazu sagen, es ist kein konservativer Voodoo in dem Sinne von Routinen und Regeln sind gut. Studie 2008. Children's Hospital of Philadelphia, 400 Familien, also 400 Kinder, die hier kurzer Callback, ja, in einer randomisierten Studie, also der Goldstandard der Studien, in unserer Stillfolge oder Essensfolge im ersten Jahr, bin ich da näher drauf eingegangen, checkt's mal aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dort wurden eben diese 400 Kids aufgeteilt in 2 Gruppen. Alle 400 hatten keine Routinen davor. Alle waren von 7 bis 18 Monate alt. Dann hat eben die eine Gruppe Routinen eben in Anführungsstrichen verpasst bekommen, die anderen nicht. Und sie wurden über, und jetzt halte ich fest, nur 3 Wochen beobachtet. Und es gab signifikante Unterschiede in allen möglichen Kategorien bezogen auf, wie oft wurden die nachts wach, wie lange waren die nachts wach? Wie lang war der totale Schlaf? Um da mal ein Beispiel zu geben, also die durchschnittliche Wachzeit pro Nacht, also wie lange waren sie insgesamt wach, hat sich bei denjenigen, die eine Routine dann eingezogen bekommen haben, von 21,8 Minuten auf 12,6 Minuten. Das ist 42% Reduktion. Gab ungefähr 10-15% Reduktion bei der anderen Gruppe. Und auch der totale Nachtschlaf, also die gesamten Stunden bei denjenigen ohne Routine, ist es bei 9,5 Stunden geblieben in diesen drei Wochen, bei denen mit Routine von 9,5 auf 10,1 im Schnitt nach oben gegangen. Das ist auch statistisch relevant dort. Also hier nochmal, also es ist nicht nur gefühlt in irgendeiner Form, sondern es bringt wirklich was, gemäß auch dieser Studie hinterlegt. Von daher, ich glaube, wir dürfen durchaus dick und fett unterschreiben oder unterstreichen, Routinen sind eine gute Idee.
Ja, und ich glaube, dass der Punkt heute kommt, das überrascht auch niemanden. Den hat, glaube ich, schon zumindest jeder auf dem Schirm. Am Ende des Tages entscheidet aber die Konsequenz in der Durchführung. Und da kann ich wirklich nur aus der Erfahrung sagen, es wird nicht immer klappen. Es kommen Klar. auch mal irgendwelche Feste und Co. dazwischen. Aber in der Regel hilft die Routine einfach weiter. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe gerade bei dir ist, du bist derjenige, der immer den Kleinen ins Bett bringt.
Also außer ich bin jetzt irgendwie weg, bin ich derjenige, der den Kleinen ins Bett bringt. Ja, immer.
Und dann gibt's kein Geschrei, wenn du es nicht bist?
Also meine Frau braucht deutlich länger als ich, bis der Kleine eingeschlafen ist. Auch da gibt's natürlich okay. Ausnahmen, wenn der maximal übermüdet und total fertig ist und so, dann spielt's auch gar keine Rolle, glaube ich, mittlerweile, wer ihn ins Bett bringt. Aber im Schnitt brauche ich weniger Zeit als meine Frau, aber meine Frau kann ihn auch gut ins Bett bringen. Es geht, obwohl sie es okay. selten macht, ja.
Gut. Ist jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt die klassische Aufteilung bei dem Thema. Ich glaube, da, wir haben ja auch gefragt vorab.
Auf Insta haben wir eine Umfrage gemacht. Großteil, zwei Drittel, glaube ich, waren mal so, mal der eine, mal der andere. Und nur 7% waren Papa. Also da waren dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, 15-16% oder was waren nur ausschließlich Mama.
Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also ich glaube, bei uns zum Beispiel, das kann ich sagen, ich bin auf jeden Fall auch dabei, vor allem wenn es dann später in Richtung Geschichte lesen geht oder dann gemeinsam auch einschlafen und Co. Aber definitiv in diesem ganzen Teil vorab, da ist Jana diejenige, die deutlich mehr Ruhe ausstrahlt, als ich es tue.
So, man muss auch irgendwo gucken, was funktioniert. Gibt ja auch kein richtig und kein falsch.
Ich denke auch. Was aber Fakt ist, es funktioniert bei beiden. Also auch an Tagen, wenn Jana zum Sport geht oder so, dann mache ich das und dann funktioniert das auch. Also
wunderbar. Dann haben wir zumindest auch beide Glaubwürdigkeit hier auf dem Thema, weil wir beide auch die Kids regelmäßig ins Bett bringen. Machen wir weiter. Dritter Punkt kommt von dir.
Also jetzt brauche ich ja einen. Ich guck mal bei mir drauf, denn kein Teil ist, den man jetzt definitiv erwarten würde. Aber vielleicht trotzdem der ein oder andere kennt. Und zwar, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir brauchen definitiv, falls die Kinder, ja gut, am Anfang liegen sie im Beistellbett oder direkt mit im Bett, wie auch immer man das macht. Aber hinterher kommen die vielleicht dann nachts auch rübergelaufen. Deswegen brauchen wir schon mal ein größeres Bett, damit da Platz ist für alle, die denn dann kommen wollen. Weil so handhaben wir das. Es kann kommen, wer mag. Eingeschlafen wird allerdings im eigenen Zimmer. So. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass wir von dem Bett, was wir vorher hatten, die alte Matratze übrig hatten. Und die haben wir erstmal ins Zimmer gelegt zum Rumhüpfen und Co. Daraus entstanden ist aber, dass wir so einen Lattenrost selber gebaut haben unten drunter, weil sonst Schimmelgefahr, logisch, niemals eine Matratze zum Schlafen einfach auf den Boden legen, dann entsteht Schimmel, sondern wir haben ein kleines Lattenrost gebaut und haben da eine 1,80 mal 2 Meter Matratze rumliegen, worauf inzwischen
bei uns auch
schlafen wird von den Kindern. Und zwar alle beide, und das hat den Rieseneffekt, dass wenn man nachts hin muss oder vielleicht von vornherein liegen bleibt, es ist auch im Kinderzimmer bequem, man muss nicht hin und her gurken und kann einfach wunderbar gemeinsam oder alleine oder wie auch immer schlafen.
Wirklich lustig. Ich wusste es natürlich jetzt, weil wir ja auch bei euch schon zu Hause waren und das dort gesehen haben. Aber auch wir haben dieses Setup bei uns lustigerweise. Wir haben ein relativ teures Kinderbett gekauft.
Wir auch. Für die Tonne.
Was ungenutzt im Kinderzimmer steht, weil wir genau dieses Setup auch gewählt haben. Bei uns kam auch noch ein Faktor hinzu, dass der Jona immer schwierig so ablegbar war. Also wenn er so auf dem Arm ruhig geworden ist oder teilweise sogar irgendwie dann eingeschlafen ist, wenn wir ihn abgelegt haben, hat er immer Probleme gehabt, dann weiter zu pennen. Und was wirklich ein großer Vorteil ist, wenn die Kinder halt, sagen wir mal, nicht in diesem Gitterbettchen pennen, Man muss man muss diese Hebeaktion ja nicht in dieser Form machen. Du kannst ja mit dem Kleinen zum Beispiel auf dem Schoß sitzen und einfach so, ich sag mal, umkippen.
Genau.
Ja.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Und ihn dann einfach so schieben ins Bett. Mhm. So, und dann, der ist auch dann gar keine Disruption mit diesem, dann stehe ich auf und dann hebe ich den da in dieses Gitterding und dann wacht er auf, dann muss ich ihn wieder rausheben aus dem Gitter. Das ist alles scheiße. So, wenn ich auf dem gleichen Level bin wie das Kind, kann ich nochmal kurz rein, ich kann mich nochmal, meinen Körper nochmal ranschieben, ich kann nochmal beruhigen, kann die Arme nochmal draufnehmen. Das kannst du alles nicht machen, wenn du dieses Gitterding hast, weil da kommst du ja von oben auch gar nicht dran. So.
Ja.
Und deswegen hat sich dieses Ding bei uns 1:1 etabliert. Ich kann es nur unterschreiben, wenn wir die ganze Nummer nochmal machen würden, würde ich das Bett auf jeden Fall nicht kaufen. Also, absoluter Tipp. Wenn ihr übrigens einen coolen Namen haben wollt für dieses sehr pragmatische Konzept, was wir gerade schildern, das Montessori Floorbed, googelt's, gibt's übrigens wirklich, das sind Betten, die sind von vornherein eher so Futon-mäßig gebaut und also ohne es zu wissen, war es bei uns so, ich tippe auch bei euch, dass Maria Montessori hier mit einstimmen würde in den Kanon, in den wir hier gerade singen.
Ja, ob das jetzt der coole Name ist, weiß ich nicht. Ich würde es eher das Modell Everybody Sleeps nennen.
Stimmt.
So. Gut. Aber schön. Hier. Ja, sind wir uns einig. Frage, hattet ihr das vorher schon oder habt ihr den Tipp, den ihr bei uns gesehen hattet, mit aufgenommen und adaptiert?
Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Es ist so ein bisschen in den Gedankengang mit eingeflossen.
Ah, okay.
So, cool. Genau. Hat sogar Heidi dann auch gesagt, meinte so, ja, Frank und Jana haben das ja irgendwie auch und so und jetzt sieht der auch so aus, als würden die da ja. Auf jeden Fall, haben wir mit einfließen lassen.
Cool, sehr schön. Okay, so soll's sein. Dann ja, nächster Punkt von dir.
Nächster Punkt von mir und der heißt Bewegungsstimulation vermeiden. So.
Okay.
Hier will ich mal kurz ein bisschen ausholen und wir sind ja Geschichten aus dem Leben, da kennt ihr uns ja für in dieser ersten Staffel.
Dafür könnt ihr uns mal gerne haben.
Ja, und unser Kleiner hat an einem Ort, als er in den ersten 5 Monaten seines Lebens am liebsten geschlafen. Und das war auf uns.
Okay.
Ich hatte das, glaube ich, in der Essensfolge erwähnt. Jona hatte ein Refluxproblem, war deswegen auch immer relativ oder oft relativ unruhig, wurde wahnsinnig gerne durch die Gegend getragen. Und es wurde dann so ein bisschen zur Routine. Hm. Dass wir im Grunde genommen, nachdem wir ihn durch die Gegend getragen haben, uns so mit ihm hingelegt haben. Mhm. Das hat dann ganz gut funktioniert. Irgendwann, das war dann gerade so, also gerade die Tagsüberschläfchen, die haben wir dann eigentlich fast nur so gemacht, um ehrlich zu sein, ich fand das auch sehr schön. Nachts kannst du ja nicht so die ganze Zeit schlafen, ist übrigens auch nicht sicher fürs Kind, wenn man dann selber schläft. Da sollte man übrigens selber die ganze Zeit wach bleiben, wenn man das tut.
Das finde ich übrigens, das will ich nochmal unterstreichen, damit das nicht untergeht. Wir hatten das nämlich auch, dass wir auch bei Lilly dann, weil wir wussten, irgendwann hört's auf, dass die auf einem schlafen. Und da haben wir uns wirklich ganz oft gesagt, oh, das müssen wir genießen, dieses Schmusige, also tagsüber wohlgemerkt.
Wir haben das auch genossen. Das Problem war so ein bisschen, dass abends muss ja irgendwann er dann von der Brust auf die Krippe oder auf dieses Mini-Bettchen da transferiert werden. Und es war wirklich so, dass der Kleine erst wirklich, ich sag mal so ein Stündchen oder so, auf uns pennen musste, bevor der überhaupt, ich sag mal, in diesem Bettchen ablegbar war. So, jetzt pass mal auf, der wurde so 2 Monate alt, 3 Monate alt und wir dachten so, ja, das gibt sich. Und dann immer wieder probiert, ablegen. Ging nicht. So, dann wieder hoch und sowas alles. Das heißt also, unser Leben am Abend war übrigens so, ich habe ihn ins Bett gebracht, also im Sinne von auf mir pennen lassen. Währenddessen hat meine Frau schon mal gegessen, also meistens gekocht und gegessen. Und anschließend haben wir ihn dann abgelegt. Er musste aber dann, weil er auch nicht von selber gepennt hat, musste er so ein bisschen betätschelt werden und sowas alles. Das heißt, meine Frau lag dann neben ihm und hat dafür gesorgt, dass er auch wirklich weiterpennt. Währenddessen habe ich dann gegessen Und dann bin ich irgendwann ins Schlafzimmer gekommen. Dritter Monat geht ins Land, vierter Monat geht ins Land.
Echt so lange? Boah, krass, okay.
Ich sag dir, wir haben 4,5 Monate nicht zusammen zu Abend gegessen.
Und wir reden nur vom Essen.
Voller. Und da haben wir halt irgendwann gesagt, okay, wir müssen irgendwie was tun.
Ja, aber
und haben
lange,
dann
ey.
Die Literatur. Ja, ist mega lange. Und haben dann die Literatur, natürlich, Bücher der die Büchermami angeschaut.
Logisch.
Und das Verrückte ist ja, dass es wirklich von. Man sollte das Kind einfach irgendwie im Raum schreien lassen, bis es selber checkt. Bis hin zu, das ist sozusagen das andere Ende vom Spektrum. Das, was ihr gerade macht, zeigt euch einfach, dass das genau das ist, was das Kind braucht. Deswegen macht es einfach weiter, weil mit 16 wird es schon als Teenager nicht mehr auf euch schlafen.
Ja.
Macht es einfach. So. Und irgendwie waren wir weder mit dem einen noch mit dem anderen wirklich, also nichts davon war uns sympathisch. Und dann haben wir beim Kinderarzt nachgefragt und haben beim Kinderarzt die Empfehlung bekommen von einem Schlafcoach. Mhm. Und das hatte ich ja auch kurz schon in unserer Schreifolge praktisch erwähnt. Und wir waren dort eine Session, bei der natürlich mit Jona, die glaube ich 2 Stunden gedauert hat. Und danach hat Jona keine einzige Minute mehr auf uns geschlafen.
Und das ging problemlos.
Und das ging, also das ging nicht problemlos, das ging auch, das war auch hart, aber, und das war übrigens dann auch eine Maßnahme, die sie gesagt hat, da geben sie mir so ein bisschen zurück, eigentlich fast beim Regelpunkt. Sie meinte, sie müssen als Familie jetzt entscheiden, er schläft nicht mehr auf ihnen. Punkt.
So, und diese Entscheidung zu treffen, das will ich mal für ganz viele andere Themen, die es da noch gibt, auch mal hier kurz einmal pushen. Und ich bin weiß Gott nicht derjenige, der am besten hier bei uns ich spreche mal nur von uns, dafür bekannt ist, auch das Gemecker und das Geschrei auszuhalten. So, aber darum geht's ja gerade nicht. Fakt ist aber, egal auch, ob es ums Thema Stillen vielleicht auch sogar geht, man muss mal ein paar Tage lang aushalten, wenn man eine Veränderung herbeiführen will. So, und das jetzt nur als Beispiel. Und das ist, glaube ich, da auch genau das Gleiche. Natürlich wird das Kind nicht direkt sagen, ah ja, supi, danke für den Vorschlag, jetzt penne ich halt hier. Sondern das wird sich natürlich erstmal beschweren, weil es ja aus der Routine da rauskommt. Aber da muss man dann durch ein paar Tage oder nicht. Bei ganz vielen Sachen so.
Ich kann es 1:1 so unterschreiben und auch diese Klarheit. Übrigens in der Kommunikation, und da reden wir ja nicht nur von verbaler Kommunikation, gerade mit einem Kind, was unter einem Jahr ist, aber man strahlt das dann auch aus und muss das auch strahlen. Das tut in dem Moment auch gut. Von daher, also das war eine Maßnahme. Und jetzt komme ich aber zurück zu meinem eigentlichen Punkt, habe etwas weiter ausgeholt, kann ich gut. Ist, dass sie gesagt hat, eine Maßnahme muss sein, dass sie die Bewegungsstimulation, weil wir ihn immer wahnsinnig viel rumgetragen haben, damit er einpennt, möglichst vermeiden, weil sie eben gesagt hat, dass es ist irgendwo natürlich und instinktiv, dass man Kinder bewegt, weil sie sich eben von der Bewegung, sei es irgendwie so rumhopsen auf dem Gymnastikball oder es gibt auch diesen Storchengang, den kennt man vielleicht auch so, dass man das Kind auf dem Arm hat und dann geht man so wahnsinnig tief in die Knie.
Ausfallschritte. Im Prinzip ist das eine Übung aus dem Fitnessstudio.
Genau, es ist eine Übung aus dem Fitnessstudio und das ist auch so, dass sich das Kind dann beruhigt, aber das ist keine nachhaltige Beruhigung in dem Sinne, wenn diese Bewegungsstimulation aufhört, wird das Kind auch dann relativ schnell wieder wach oder wieder unruhig. Und deswegen sollte man die Bewegungsstimulation möglichst vermeiden. Auch da hört euch gerne die Schreifolge an. Ich habe dort auch beschrieben, was genau sie uns empfohlen hat zur Beruhigung. Wir haben Jona also eher nicht bewegt, sondern eher festgehalten, in seinem Bewegungsdrang eingeschränkt, was am Anfang irgendwie ein bisschen komisch war. Und er hat sich auch so ein bisschen dagegen gewehrt und rumgeschrien und ist aber dann, und das geht so ein bisschen zur gleichen Mechanik zurück, wie man das von dem Pucktuch kennt, ja, also so ein bisschen dieses Einschnüren, das hat ihm zumindest, voilà, und das hat ihm zumindest auch gut getan und machen wir mitunter bis heute noch. Und das war eben eine der Hauptmaßnahmen auch, die sie die sie gesagt hat, dass man wirklich nicht so viel rumhopsen soll. Und genau.
Am Anfang bin ich bei dir, am Anfang des ersten Jahres, vielleicht auch noch Richtung Mitte hin. Aber wenn es jetzt Richtung ein Jahr alt geht, bin ich tatsächlich, also was heißt erstaunt? Ich meine, es gibt ja alle Varianten, das ist ja alles ein individuelles Thema, aber bin ich erstaunt, dass das Bewegung einschränken noch hilft, weil bei uns, wobei das war schon später, glaube ich. Aber ich erzähle es trotzdem. Ein Hack vielleicht für später.
Ja.
Man muss ja ein bisschen entscheiden, wie schläft das Kind? Schläft es unter der Decke oder hat man da Schiss, dass es dann womöglich sich das über den Kopf zieht, was auch eine berechtigte Angst ist, würde ich jetzt mal behaupten. Daher wird man vermutlich eher zum Schlafsack greifen. Und der ist ja dieser klassische, wie beim Sackhüpfen, so ein Kartoffelsack, wo beide Beine drin sind. Es gibt aber auch Schlafsäcke, die wie so eine Art Hose unten sind. Also, dass die Beine getrennt voneinander sind. Und dann kann man unten die Füße entweder freilassen, für den Sommer beispielsweise, oder aber auch die, wie so eine Art Socken, der da fest dran installiert ist, auch zuziehen. Und bei uns war irgendwann der Punkt, dass die Kleine irgendwie nicht mehr so richtig gut geschlafen hat, obwohl sie es schon längst getan hat und immer so unruhig darum die Beine so geschlagen hat. Und dann haben wir diese Schlafsäcke, die wie eine Hose sind, quasi bestellt, wo die Beine getrennt voneinander sind. Und es hat wunderbar geholfen. Ja. Danach hat sie viel besser geschlafen. Und ich hätte dir zum Beispiel gar nicht sagen können, dass es sowas überhaupt gibt wieder. Ne? Daher mal für alle, schaut euch das mal an und seht das mal als Chance vielleicht, um das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube aber, es war tatsächlich später. Also es war nicht vor eins.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das später war. Für all diejenigen, die sich übrigens fragen, ja Moment mal kurz, aber irgendwie das hilft ja so gut mit der Bewegung und wie soll sich das Kind denn sonst beruhigen? Komplett alleine funktioniert's nicht. Das hatte übrigens der Schlafcoach dort auch gesagt. Es gibt Hilfsmittel, die dem Kind helfen, sich zu beruhigen, die aber nicht diesen Effekt haben wie die Bewegungsstimulation, dass sie, sobald es aufhört, die Kinder wieder wach werden. Und dazu gehört zum Beispiel eben der Nuggi oder der Schnuller, also die orale Stimulation, weil das Kind wird es, wenn es in der Lage ist, sich den Schnuller selber zu greifen, was dann irgendwann so ab einem halben Jahr auch der Fall ist, nachts selber wieder reinstopfen. Das kennst du vielleicht auch. Oder es wird wirklich dann irgendwie den Daumen nehmen. Also es wird instinktiv das selber machen. Und auch die taktile Stimulation, auch das ist etwas, was Kinder beruhigt. Auch das war eine Maßnahme vom Schlafcoach. Es gibt diese, wir nennen die, hier habe ich auch in der Schreibfolge kurz erwähnt, diese Nuschis, also diese der Nuggi ist der Schnuller hier und das der Nuschi ist das Schnuffeltuch. Da ist wirklich auch ein Tipp, macht man auch nichts mit verkehrt mit kleinen Kindern. Diese ganz kleinen Tüchlein, die es gibt, die sind auch ganz dünn, da können die Kids nichts mit machen. So ein bisschen um die Hände wickeln, weil Kinder haben so ein bisschen diese, wenn die so nesteln, das merkt man irgendwie auch, dann das hilft denen. Ja. So ein bisschen halt, die Schlafcoach nannte das halt taktile Stimulation. Und deswegen, das sind alles Dinge, die kann man guten Gewissens machen, weil dieses Nuschi bleibt halt einfach im Bett und dann greift sich das Kind halt sozusagen von alleine. Also man kann dem Kind helfen auf der Reise Richtung Einschlafen, aber halt rumzuhüpfen wie ein Flummiball ist nicht die beste Idee.
Was auch immer ihr nutzt, schreibt das sofort auf eure digitale Urlaubspackliste, weil wenn ihr das vergesst, ist der Urlaub im Arsch. So. Stimmt. Und noch ein ultimativer Schnulli-Hack. Es gibt so Schnullis, die nachts leuchten quasi. So, naja,
die haben wir auch. Fluoreszierende Schnuggis.
So, die helfen euch nämlich auch, weil ihr kennt's, es ist nichts stressiger, wenn das Kind anfängt zu schreien, ihr rennt da rein und ihr wisst, möglichst schnell den Nuggi rein und dann ist Ruhe im Karton. Aber wenn ihr den nicht findet und der Punkt überschritten ist, dann ist's Ende mit mal kurz beruhigen, dann dauert's länger. Also den leuchtenden und immer einen in Ersatz bereitlegen für den schnellen Change.
Ich habe jetzt neulich sogar zwei genommen und was auch total süß ist bei diesen Fluoreszierenden, es ist gerade im Winter, wenn es morgens noch dunkel ist, was ich des Öfteren erlebt habe, ist, wenn da war der Kleine schon wach morgens und dann komme ich in das Zimmer, es war komplett dunkel und dann sehe ich wie so ein Laserschwert, was im Grunde genommen durch den Raum eiert und dann hatte der halt den Nuggi in der Hand und hat damit einfach so durch das war dann wie so, ich dachte, sind wir hier im Rollerskaterpark oder was ist hier los? Geschichten aus dem Leben.
Und dann, Jona, ich bin dein Vater.
großer, langer Punkt, von daher durch damit. Bewegungsstimulation einschränken. Weiter mit dir.
Boah, jetzt haben wir echt lange darum geeiert. Ich habe hier leider, es wird ja schon wieder eher dunkel. Was ist das hier überhaupt? Ich sehe nichts mehr. Der Lichtschalter ist zu weit weg. Jetzt muss ich richtig gucken hier. Matratze haben wir abgehakt, Routinen haben wir abgehakt, den Finger haben wir abgehakt. Dunkelheit.
Jo.
Ich bringe mal den Punkt Dunkelheit. Und da würde ich mal bitte den Rest der Welt darum bitten, mir zu erklären, warum zum Teufel brauchen wir ein Nachtlicht, wenn Dunkelheit doch so effektiv sein kann. So, also definitiv bei uns heute noch so. Ich habe auch bei der Vierjährigen noch nach wie vor das Gefühl, ist vielleicht auch ein Gewohnheitsding, aber ich hatte es von vornherein das Gefühl, dass Dunkelheit und keine Lichtwechsel und Co. definitiv eine Wirkung haben und die Kinder nicht nur besser einschlafen, sondern auch länger am Stück schlafen. Aber es ist jetzt nichts Bewiesenes, reiner Eindruck von zwei Kids.
Es ist auch so, dass Stichwort Melatonin und besseres Verstehen vom Tag- und Nachtrhythmus. Das ist ja bei uns auch so, deswegen sind wir ja im Winter auch tendenziell müder als im Sommer. Dunkelheit sorgt bei uns auch dafür, dass Schlafhormone ausgeschüttet werden. Und es damit, weil das muss halt bei den Babys erst etabliert werden im Körper. Deswegen ist es gerade auch bei Sommerbabys übrigens sehr zu empfehlen, wirklich, wenn die dann irgendwo ins Bett gehen, wenn es ja eigentlich noch hell ist draußen, wirklich alles dunkel zu machen. Dass die auch echt checken, Nacht ist dunkel und damit der Körper dann auch anfängt, dementsprechend zu reagieren. Von daher, das ist ein absoluter Megatipp. Das Nachtlicht haben wir auch aus. Wir haben es trotzdem im Zimmer, weil wir festgestellt haben, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wachen nachts auf und dann auf einmal hast du irgendwie Fieber und musst vielleicht Medikamente geben im Kinderzimmer, dass du dann nicht die Festtagsbeleuchtung anmachen musst, sondern nur ein kleines Licht. Da hast
du. Hilft ja auch so eine Nachtlampe zum Drauftatschen oder Bewegungsmelder oder was weiß ich, aber.
Aber jetzt so ein Nachtlicht in diesem klassischen Sinne, was die ganze Zeit brennt, bin ich auch kontra. Von daher bin ich ganz bei dir, würde ich nur unterschreiben.
Super. Nächster Punkt von dir. Hast du noch einen?
Dritter und letzter Punkt von meiner Seite ist, je entspannter der Tag, desto entspannter die Nacht.
Aber das musst du aufs Alter beschränken.
Ich rede ja jetzt vom ersten Jahr.
Ja, aber auch da schon, oder? Also, ich würde sagen, am Ende des ersten Jahres, da hilft doch Auspowern definitiv beim Schlaf.
Also, kann ich bei Jona nicht bestätigen.
Okay.
Kann ich bei Jona nicht bestätigen. Also, es ist sogar nach wie vor so, er ist 16 Monate alt, der schläft immer noch schwieriger ein nach einem Kita-Tag als nach einem Tag wie heute, wo ich ihn hatte, weil ich.
Aber ein Gang in die Bücherei, Max, ist nicht auspowern, ne?
Nee, aber also der powert sich auf jeden Fall mehr aus in der Kita zu 100%, als wenn ich ihn habe. Aber ich glaube, du hast natürlich schon einen Punkt. Ich glaube natürlich, also wenn du jetzt ein 10, 11 Monate altes Kind im Grunde genommen die ganze Zeit irgendwie nur auf dem Schoß hättest, wäre es abends nicht müde. Ja. Aber, und da gehe ich auch nochmal zurück zum Schlafcoach. Neben der Bewegungsstimulation vermeiden war eben auch eine Maßnahme, dass sie sagte, sie müssen gucken, dass das Kind eben nicht am Tag so viel stimuliert wird. Naja. Und ein gutes Beispiel da ist die Amerikaner nennen das Tummy Time. Mhm. Das ist ja dieses, wenn die Kids irgendwie ein paar Monate alt sind, dass man die auf dem Bauch spielen lässt, damit sie dann lernen, den Kopf zu halten, sich zu drehen und damit die gesamte, diese gesamte Litanei, die dann am Ende, dass sie halt krabbeln und dass sie halt laufen, damit das halt angeregt wird. Zur Wahrheit gehört allerdings auch dazu, diese Tummy Time ist nicht nur anstrengend, sondern auch wahnsinnig stimulierend für die Kids. Da ist halt richtig was los. Und gerade in so also gerade in englischsprachigen Blogs und sowas alles, da wird dann immer, da wird fast so ein bisschen gewarnt. Ja, wenn ihr nicht in jeder Wachphase des Kindes irgendwie mindestens eine Viertelstunde Tummy Time macht, lernt euer Kind nicht krabbeln und nicht laufen. Ich überspitze das jetzt natürlich, ja. Und unser Schlafcoach sagte eben, Grüße übrigens Susanna aus Zürich, Sozialwissenschaftlerin, ist, das ist massiv übertrieben. Natürlich ist es nicht gut, wenn es gar keine Tummy Time in Anführungszeichen gibt. Aber wenn man gerade, wenn man Kinder hat, die schnell überstimuliert sind, und dazu gehörte zum Beispiel Jona auch, da ist es wirklich gut, wenn man wirklich auch bewusst mehr Spiel macht, wo, weiß ich nicht, wirklich ein kleines Spielzeug, irgendwie so eine Mini-Rassel, die man auch noch in den Mund nehmen kann, dass da das Kind einfach sitzt und mit diesem Ding irgendwie spielt und nicht dann ganz schnell nächstes Spielzeug und alles Mögliche, was blinkt und bunt ist und sowas alles. Und das haben wir bewusst dann auch zurückgefahren und haben wirklich auch festgestellt, dass er abends dann auch besser und schneller zur Ruhe gekommen ist. Und man unterschätzt ja auch, was so kleine Menschen, die bringt ja auch viel schneller, bringen die ja Sachen auf wie jetzt uns sozusagen. Wir sind ja dann durchaus auch etwas robuster. Und da mussten wir uns selber auch so ein bisschen immer wieder dran denken und so. Hat er jetzt genug gechillt sozusagen tagsüber? Von daher, also gerade bei den Kids, die eher so ein bisschen schneller überstimuliert sind, mal ein bisschen weniger Tummy Time oder so, dann hat man abends eine bessere Chance, dass das Einschlafen besser funktioniert.
Good, good. Good point. Ich überlege, ob ich noch einen bringe. Der bezieht sich jetzt.
Genau, wir haben jetzt jeder drei, glaube ich, gehabt, oder? Ja. Hast du noch einen Final Point?
Ja, vielleicht einen, der halt sich speziell auf den Tag beziehen würde und jetzt weniger die Nacht. Was bei uns am Anfang allerdings, muss man wirklich sagen, sehr geholfen hat, ist wirklich ein Klassiker. Und zwar der Föhn oder der Staubsauger.
Yo,
also das Geräusch. Stark. Da gibt's auch eine App für. Also ihr müsst nicht dauerhaft föhnen und nicht dauerhaft saugen. Könnt ihr natürlich auch machen. Aber es gibt auch eine schöne App, die haben wir irgendwann genutzt. Da kannst du dir 60 Minuten lang Staubsauger anhören oder anmachen. Und hat am Anfang wunderbar funktioniert. Kinder sind top geschlafen.
Werde nie den Moment vergessen, wo Jona langsam immer unruhiger wurde, so mit 6, 8 Monaten. Wir haben es in der Schreifolge auch besprochen. Und irgendwann, so späten Nachmittag, da sind die Kids dann meistens dann sowieso irgendwie ziemlich durch dann schon, wickel ich ihn und der brüllt wie am Spieß am Wickeltisch so. Und auf einmal kommt Heidi mit einem Föhn um die Ecke. Und ich sag so, sag mal,
ja,
willst du jetzt das Kind grillen oder dir jetzt die Haare föhnen? Und sie, halt die Klappe, mach den Föhn an, Ruhe im Puff. Aber von einer Sekunde auf die andere. Und ich guckte da ungläubig und sie grinste da nur und ich so, was? Und dann hat sie mir eben erzählt, habe ich von gelesen, bei manchen Babys ist es Staubsauger, bei manchen Babys ist es Föhn, bei Jona anscheinend ist es Föhn. Mittlerweile machen wir es nicht mehr, aber ich mache mal ein Foto davon und mach das bei Insta in die Story. Bei uns liegt immer noch ein extra Föhn neben dem Wickeltisch, mit dem sich keiner die Haare föhnt. Es war.
Ja, also da dann der Hinweis an euch, Max, es gibt definitiv eine App mit dem Geräusch. Ihr müsstet nicht immer den Föhn anschmeißen, aber warum nicht? Ist auch, glaube ich, kein Geheimtipp. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwo mitbekommen. Aber so hat da jeder so seine Themen, wo er besonders gut einschlafen kann. Bei mir ist es Grey's Anatomy. Funktioniert auch immer wunderbar, wenn das angeschmissen wird. Good night.
Good night, in dem Sinne.
Alles andere. Ja, Ja, ich sehe auch gleich nichts mehr. Sitzt hier im Dunkeln.
Aber wunderbar, haben wir
doch. Ja, wir müssen alle Strom, müssen alle sparen.
Aber ne? ich glaube, haben wir doch sieben schöne Praxistipps uns zusammengeschustert, oder? Und hoffen, glaube ich, vielleicht dem ein oder anderen ein Schmunzeln oder Lächeln, der schon etwas ältere Kids hat, entlockt haben zu können und denjenigen, die noch ganz kleine Babys haben oder es noch vor, die ihr es noch vor euch habt, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Hack, Papa-Hack von uns hier mitnehmen könnt.
Jo, und schreibt uns doch mal eure, weil dann können wir wieder eine kleine Sammlung draus machen. Da gibt's sicherlich unzählige, nutzt die volle Bandbreite des ersten Jahres. Das war ja jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, sonst würden wir ja noch stundenlang weiterquasseln. Schreibt uns das mal, wir fassen das mal für alle zusammen. Und bevor ihr jetzt gleich den Föhn anschmeißt und euch ins Bett legt, habe ich eine Bitte. Wir kennen ja die Zahlen. Die Zahlen sind die Zahlen. Und wir wissen, dass es sehr viele sind mittlerweile, die uns hier zuhören, worauf wir wahnsinnig stolz sind. Aber ihr macht jetzt mal eure Hausaufgaben, Leute. Bevor ihr das Handy ausmacht, gebt ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify rein. Das macht jetzt jeder. Bevor ihr das Ding ausmacht, 5 Sterne, von mir aus auch 4,5. Und dann macht ihr was anderes. Vorher geht ihr kleiner ins Bett heute. Und das klar ist.